Ich liebe es total, wenn ich beim Kochen einfach mal schnell raushusche, direkt vor meinem Kräuterbeet stehe und ganz frische Kräuter ernten kann.
Einfach natürlich gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich gärtnern, der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und alle, die es natürlich noch werden wollen. Hallo Sabine, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Katharina.
Heute wird's schon wieder lecker, Sabine.
Ja. Genau,
und zwar, Kräuter. Genau, es geht natürlich um Kräuter und Kräuterbeete und wie man diese anlegt. Ich möchte ja so gerne auch mal ein Kräuterbeet anlegen auf meinem Balkon, aber ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Was muss ich denn da als allererstes tun? Wie geht das los?
Genau, wobei es geht erstmal im Garten los, weil so ein richtiges Beet auf dem Balkon, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Du kannst ja natürlich so ein kleines Hochbeet kaufen für den Balkon. Und dann gilt alles, was wir jetzt so besprechen zum Kräuterbeet im Garten, das gilt dafür natürlich auch.
Okay, dann stellen wir uns mal vor, ich kann ja eigentlich auch sogar meinen Garten benutzen tatsächlich. Mache ich aber sehr, sehr selten, weil da muss man runtergehen und sich aus seiner Wohnung rausbewegen und der Balkon, der ist immer so schön direkt vor der Tür.
Ja, dann mach dieses Jahr zum Kräuterbalkonjahr bei dir. Ist doch wunderbar. Geht doch, Kräuter blühen auch, sehen schön aus, gut für Insekten, alles super.
Dann machen wir das so, okay. Ja, aber genau. Es geht jetzt gerade darum, wie man ein Kräuterbeet im Garten anlegt, Sabine.
Genau, und der erste Schritt ist erstmal zu überlegen, was für Kräuter hätte ich denn gern? Weil die Welt der Kräuter ist ja wirklich, wirklich groß und weit und bunt und aromatisch natürlich. Also bist du mehr so die Kräutertee-Tante, magst du am liebsten vielleicht die mediterrane Küche und brauchst die entsprechenden Kräuter dafür? Oder willst du vor allen Dingen leckere Salate damit aufbrushen sozusagen?
Es gibt eine Antwort für all diese Sachen, für alle Fälle, ja. Will ich alles.
Okay, dann liebe Kräuter. Du wirst dann doch runter in den Garten gehen müssen, weil ich kenne deinen Balkon ja noch nicht. Wir wollen ja auch immer mal auf den Balkon gehen.
Auf jeden Fall, dir. Das machen wir nochmal, wenn der schön ist. Ich muss ihn erstmal wieder schön machen.
Genau. Aber dann brauchst du ein bisschen Platz. Ist ja auch nicht schlimm.
Ja, der Balkon ist groß, also das ist kein kleiner Balkon.
Ja, okay, dann hau rein.
mach ich. Gut, dann sagen wir mal, es geht um die mediterrane Küche.
Genau, also dann bist du mit deinem sonnigen Balkon auf jeden Fall gut gewappnet. Oder eben im Garten, eine sonnige Stelle kann man sich ja, ist ja irgendwie logisch, ne? Wenn mediterrane Küche heißt ja, da ist es immer schön warm. Auch eher trocken, trockener Boden auch. Das vertragen auch die Kräuter. Das heißt, du brauchst ein schönes Beet oder einen schönen Quadratmeter oder auch 2-3 Quadratmeter. Sehr gerne in der Sonne, genau. Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du auch schon loslegen und den Boden vorbereiten für die Pflanzung. Das ist im Grunde genommen kein Unterschied, ob du jetzt Kräuter pflanzt oder ob du Stauden pflanzt. Also du lockerst den Boden wie immer. Also das heißt, du gehst da mit der Grabegabel am besten ran, lockerst ihn, sammelst Steine raus, sammelst Unkraut raus oder was da vielleicht noch an irgendwelchem komischen Bewuchs ist. Und hakst dann nochmal drüber, damit es schön feinkrümelig ist. Und dann kannst du den Boden verbessern, weil gerade so lehmiger Boden, wir sind ja hier im Weserbergland, da ist der Boden schon eher lehmig, sehr fruchtbar, aber eher lehmig. Mhm. Und wenn du da mediterrane Kräuter haben willst, dann kannst du den gerne noch mit Sand verbessern. Also Sand macht den Boden lockerer, das Wasser zieht auch schneller weg. Aber das mögen die Kräuter ganz gerne. Nichts hassen die mehr, die mediterranen Kräuter, als wenn es ständig feucht ist im Boden. Ja, und dann, also du kannst ruhig so 10 bis 30 Liter Sand oder ganz feinen Kies pro Quadratmeter ausstreuen und dann so ein kleines bisschen einarbeiten in den Boden, wenn du diese mediterranen Kräuter haben willst. Dazu gehören ja so Rosmarin, Thymian, Salbei, Oregano. Das alles gehört dazu.
Das habe ich mal bei meiner Avocado gemacht. Ich habe ja meine Avocado hochgezogen. Die hat auch recht lange gehalten und ist auch ganz groß geworden, bis sie irgendwann mal keine Lust mehr hatte. Aber die mögen ja auch so einen sandigen Boden.
Genau, wenn du so ganz blöden Boden hast oder da ist noch Bauschutt oder wie auch immer, du meinst also, das ist jetzt nicht geeignet, dann kannst du natürlich auch so einen Palettenrahmen kaufen. Die gibt es als Bausatz. Die sind so, oh Gott, wie hoch sind die? 20, 30 Zentimeter sind die vielleicht hoch. Und das ist praktisch wie so ein Mini-Hochbeet. Das stellst du einfach auf den Boden, diesen Palettenrahmen, füllst da torffreie Erde rein. Bei diesen mediterranen Kräutern ist gerade die Neudohum Aussaat- und Kräutererde ist da richtig gut geeignet. Die füllst du rein und dann hast du schon perfekten Boden und dann pflanzt du da direkt rein.
Das klingt aber auch ein bisschen körperlich anstrengend, aber ja doch machbar, jedenfalls für gesunde Menschen. Und dann?
Genau, ja, und dann kommt, finde ich, der schönste Teil, nämlich das Einpflanzen. Also vorausgesetzt, du hast die Pflanzen schon besorgt irgendwo in der Gärtnerei deines Vertrauens.
Also am besten Setzlinge dann nehmen.
Genau. Du kannst natürlich auch die Pflanzen aus dem Supermarkt nehmen, wenn die mal im Angebot sind. Ich finde das persönlich immer ein bisschen heikel, weil ich nicht ganz sicher bin, ob die im Supermarkt auch behandelt sind, vielleicht mit irgendwelchen chemischen Pflanzenschutzmitteln. Deswegen, also wenn, dann vielleicht lieber Biokräuter kaufen.
Auf dem Markt oder so.
Auf dem Markt zum Beispiel. Inzwischen werden auch Biokräuter in Gärtnereien angeboten. Also da würde ich echt auf Bio setzen. Ja, und dann stellst du erstmal die Pflanze so ein bisschen aus, je nachdem, wie groß die werden. So ein Thymian, der normale Thymian wird ja nicht so groß, der wird vielleicht so ein bisschen mehr als Handflächen groß oder Hand groß. Da steht aber auch auf den Etiketten drauf, wie du Abstand halten solltest. Dann stellst du erstmal aus und dann pflanzt du ein. Also Loch graben, gute torffreie Erde reingeben, Pflanze reinsetzen, auffüllen, gießen. Also so das Übliche.
Okay, also kein Hexenwerk.
Kein Hexenwerk. Das Hexenwerk beginnt dann, wenn du eine große Vielfalt haben willst. Und dann, man achte auf das Kleingedruckte und befasse sich doch noch mal ein bisschen damit, wie groß die werden. Also wenn du Liebstöckel zum Beispiel haben möchtest, der wird bis zu 2 Meter hoch.
Das ist dieses Maggi-Kraut, ne?
Das Maggi-Kraut, genau. Sehr lecker auch als Salatkraut, finde ich. Das solltest du also dann... Dem solltest du Raum geben und auch nicht direkt neben den Thymian setzen zum Beispiel. Zum einen, weil der Thymian klein bleibt und weil der Thymian eher mediterrane Bedingungen braucht. Und der Liebstöckel, wie manche anderen Kräuter auch, braucht es eher so feuchter und humusreicher am Boden.
Okay, also vorher ganz genau hingucken, bevor ich da wild drauf lossetze.
Genau. Und aufpassen bitte, möchte ich wirklich allen ans Herz legen, die so ein ganz kleines bisschen Ordnung in ihrem Garten behalten wollen und vor allen Dingen die Oberhand behalten wollen. Ich liebe sowohl Pfefferminze als auch Melisse. Gerade bei Pfefferminze, da gibt es ja die tollsten Geschmacksrichtungen inzwischen.
Schokominze, ne? Hatte mir meine Mutter mal mitgebracht.
Ja.
Schmeckt wie After Eight.
Ich mag kein After Eight, wirklich
gut,
nicht.
Da bist du mit Sicherheit nicht die einzige Person.
Ja.
Aber ich mag es doch ganz gerne.
Ja, okay. Also die beiden, Melisse und auch Pfefferminze, egal welche Sorte, die machen sehr viele Ausläufer. Das heißt, die bleiben nicht an Ort und Stelle, sondern machen unterirdisch solche Wurzelausläufer, wachsen also in die Breite und kommen dann unter Umständen so einen knappen halben Meter daneben wieder hoch und machen da einen neuen Pflanzenhorst und Pflanze. Und das willst du nicht unbedingt, weil dann hast du ruckzuck auf einmal 2 Quadratmeter Pfefferminze im Garten und so viel Tee kannst du gar nicht trinken, wie da wächst. Und deswegen macht es Sinn, die mit so einer Wurzelsperre zu umgeben.
Eine Wurzelsperre?
Ich habe darauf gebaut, dass du da fragen würdest.
Ja, also das klingt recht brutal. Beschädige ich die Wurzeln damit irgendwie? Oder?
Nein, nein, nein. Also du kannst es dir ganz einfach machen. Das ist das, was ich auch immer mache, wenn ich solche Kandidaten habe, die wanderfreudig sind, nenne ich es immer. Du nimmst einfach einen alten, großen Kunststofftopf. Kannst auch einen Tontopf nehmen, aber eigentlich Kunststofftopf, weil da kannst du dann den Boden rausschneiden. Dann setzt du die Pfefferminze, die Melisse in diesen Umgebungstopf sozusagen in die Erde. Und das verhindert, dass die Wurzeln in die Breite wandern können. Also den kannst du ruhig so 4-5 Nummern größer besorgen, als der ursprüngliche Topf von der Pfefferminze war. Aber dann hast du praktisch so einen Rahmen, in dem sich die Pfefferminze schön ausbreiten kann, aber eben nicht weiter. Es gibt auch spezielle Gewebe, die kannst du kaufen. Also das nennt sich dann auch eine Wurzelsperre. Das ist so festes Gewebe, wo die Wurzeln nicht durchkommen können. Aber ich finde, man kann sich das mit so einem Kunststofftopf auch einfach und vor allen Dingen preiswert machen.
Na klar, hat man ja auch eigentlich immer zu Hause, ne?
Genau. Und dann kannst du noch darauf achten, wenn du die einpflanzt, nicht alles verträgt sich gut mit allem. Also es gibt so ein paar Kandidaten, die sind keine guten Nachbarn, wie zum Beispiel Dill und Estragon. Die mögen einfach nicht so gut nebeneinander stehen und wachsen beide nicht so gut.
Okay, aber geht es dann da auch, dass der eine dem anderen die Sonne mopst oder?
Nee, wahrscheinlich sind es eher dann die Wurzelausscheidungen, die sich nicht vertragen.
Die Wurzelausscheidungen?
Ja, die Wurzelausscheidungen. Du wusstest das gar nicht, ne? Aber die scheiden alles Mögliche auch über die Wurzeln aus.
Okay.
Nehmen nicht nur Wasser auf.
Na gut, und dann habe ich da meine kleinen Setzlinge. Muss ich die vorher noch bearbeiten oder kann ich die da direkt reintun?
Also gut ist es, wenn die vorher schon gegossen sind, bevor du sie einpflanzt. Das ist ganz gut. Ich tauche die auch immer einmal in einen Eimer mit Wasser, bis keine Bläschen mehr auftauchen. Dann bin ich sicher, dass sie wirklich wassergesättigt sind. Dann setze ich sie ein und danach trotzdem auch nochmal gießen.
Nach dann auch nochmal gießen?
Ja.
Ist das nicht zu viel? Wird das nicht matschig oder so?
Nein, am Anfang lieber ein bisschen mehr, weil das ist schon Stress. Selbst der Stress, aus dem Topf ausgetopft zu werden, ist schon anstrengend für die Pflanzen. Da reißen die Feinwurzeln ab, da müssen die Wunden verschlossen werden und so weiter. Da brauchen die viel Energie, auch viel Wasser dafür und dann lieber ein bisschen kräftiger.
Und dann dieses Gießen an und für sich, das entspannt dann die Pflanzen wieder, oder wie? Das ist dann so eine Entspannungskur.
Das gibt ihnen die Möglichkeit, die Wunden besser zu verschließen, wenn sie optimale Bedingungen haben. Und dazu gehört ausreichend Feuchtigkeit.
Ah, okay, na gut. Aber wahrscheinlich wie immer darauf achten, dass es nicht dauerhaft dann der
Fall
ist.
Genau, ne? Das ist wirklich jetzt nur direkt nach dem Einpflanzen.
Hm. Okay. Was muss ich denn sonst noch machen, wenn ich meine Kräuterchen einpflanze?
Ja, genau. Also am besten mindestens einmal im Monat flüssig düngen. So von April bis Oktober in der Wachstumsperiode. Da haben wir natürlich auch den passenden organischen Dünger, ist ja klar. Der heißt bei uns Biotresol Kräuterdünger. Da ist die Basis Zuckerrübenvinasse, also ist rein organisch. Und damit kann ich die meisten einmal im Monat düngen. Und was bei Kräutern auch gut kommt, wenn du sie regelmäßig erntest.
Aha. Wieso das denn?
Du kannst sie dabei zum einen so ein bisschen in Form zupfen. Also wenn du Wert drauf legst, dass das schön gleichmäßig rundes Pflänzchen ist, dann kannst du damit die Form ein bisschen bestimmen. Und es ist so, wenn du die Spitzen, meistens erntet man ja wirklich nur die Spitzen, wenn du die abschneidest, dann verzweigt sich die Pflanze mehr und bildet noch mehr frische Austriebe.
Mhm.
Und das ist natürlich wünschenswert.
Dann wird das ganze Konstrukt auch ein bisschen dichter, ne?
Genau, es wird dichter und es ist auch ganz schön, wenn du manches vielleicht, also ich mache das bei größeren Kräuterbüschen, ich lasse dann manches auch mal blühen. Also dass ich einfach den
Wollte
halben
ich gerade sagen, also soll ich denn die Blüten auch mit abrupfen, weil die sind ja eigentlich ganz gut für die Insekten.
Genau, die sind super für die Insekten. Sogar diese ganz kleinen Thymianblüten, wo manche denken, ach nee, da kann ja nicht viel drin sein für so eine große Biene oder sogar Hummel. Aber wer das mal beobachtet hat, mit welcher Begeisterung die Brummer da drüber wegfliegen und sich daran laben. Also gerne, gerne blühen lassen. Und wie gesagt, man kann auch einfach die Hälfte blühen lassen von so einem Busch und die andere Hälfte weiterhin abschneiden, damit ich nicht zu viel Blüten habe. Genau.
Okay.
Ja, ansonsten musst du, naja, das Übliche, ne? So Unkrautjäten musst du machen. Und es gibt so ein paar Pflanzen, ein paar Kräuter, die frostempfindlich sind. Da gehört der Rosmarin dazu.
Aha.
Zum Beispiel, also wenn man da in so einer exponierten Lage ist, also vielleicht so der Balkonkasten mit dem Rosmarin, wo Wind hinkommen kann, wo Kälte rantransportiert wird, da darf im Winter auch gern mal so ein Winterschutz dran gemacht werden. Also so eine Schilfmatte zum Beispiel drumherum.
Da muss ich mich mal tatsächlich bei meinem Rosmarin bedanken, wie tapfer er da jeden Winter durchhält. Denn da ist noch nichts passiert. Und
ja,
der ist wirklich sehr exponiert, muss man mal sagen.
Okay, ja, dann vielleicht auch schon ein Hinweis auf den Klimawandel, weil die Winter ja auch gar nicht mehr so eisekalt sind. Ne?
Kann natürlich auch daran liegen, ja, genau. Was ändert sich denn, wenn ich Salatkräuter zum Beispiel verwende wie Petersilie oder Schnittlauch oder Dill? Ist das auch noch so in diesem Kräuterbereich oder muss ich die ganz anders behandeln?
Also im Prinzip behandelst du sie ähnlich, aber das sind genau die Kräuter, die mehr Wasser brauchen und die auch einen etwas anderen Boden bevorzugen. Das heißt jetzt nicht, dass die nicht auch in so einem aufgesandeten Boden wie die mediterranen Kräuter nicht auch wachsen würden, aber noch lieber wachsen sie in so einem eher humusreichen Boden. Also nicht so mager wie die mediterranen Kräuter, sondern eher humusreich. Das heißt, du kannst das Beet aufpeppen, sozusagen den Boden aufpeppen, zum Beispiel mit der torffreien Pflanzerde. Die ist sehr, sehr humusreich oder auch mit Kompost aus deinem eigenen Garten. Das geht natürlich auch. Und diese Kräuter brauchen es auch gar nicht so sonnig. Die finden das auch okay, wenn die so im Halbschatten von einer Hecke zum Beispiel oder von irgendeinem Strauch wachsen können.
Also auch für nördlich gelegene Gärten ganz gut.
Ja, also so rein Norden, auch Nordbalkon, das muss man dann mal ausprobieren, was da noch gut wächst. Aber wenn überhaupt im Norden, dann eher diese Schnittlauch und Co. Kräuter.
Okay.
Genau. Und diese Kräuter darf man auch nicht vergessen, die brauchen auch ein bisschen mehr Wasser als die mediterranen Kräuter. Also das sollte man beim Gießen bedenken. Auch die wollen es natürlich nicht quitschenass haben, ist ja klar. Aber ein bisschen mehr Wasser ist schon gut. Da sehe ich aber auch eher, wenn die schlapp werden im Hochsommer, dann sehe ich das ja. Dann neigen die sich nach unten. Das macht mein Rosmarin eigentlich erst, wenn er tot ist oder noch nicht mal dann. Also das kann man diesen Pflanzen dann auch ganz gut ansehen. Und was diese Kräuter auch besonders mögen, ist, wenn sie ein bisschen mehr Dünger haben. Also bei den Mediterranen hatten wir gesagt, einmal im Monat reicht. Hier würde ich schon alle 2 Wochen mit dem Flüssigdünger düngen. Das können die gut vertragen.
Dann kommen wir mal zu einem Klassiker, einem Kräuterklassiker, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Dabei ist er in so vielen Supermärkten vertreten zum Mitnehmen in diesen kleinen Pötten, die maximal bei mir 2 Tage reichen, weil der erstens komplett abgefressen wird und zweitens, es wächst einfach nicht mehr nach. Es geht natürlich um den Basilikum. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Genau, also Basilikum, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen bei den Hörenden, wie es euch so geht. Es gibt so ein paar Pflanzen, mit denen habe ich ein Problem. Das eine sind die Möhren. Die wollen bei mir nie so, wie ich will. Und das zweite ist das Basilikum. Keine Ahnung was. Ich werde ihm aber dieses Jahr nochmal eine Chance geben. Also Basilikum braucht es sehr warm. Mit dem braucht man vor Mitte Mai auf gar keinen Fall nach draußen gehen und eigentlich eher ab Ende Mai. Der will es also wirklich warm und sonnig haben und auch geschützt. Der mag es auch nicht besonders windig. Also lieber nicht auf den freihängenden oder in den freihängenden Balkonkasten pflanzen, sondern dann lieber so näher ans Haus ransetzen, wenn du es auf dem Balkon haben willst. Und auch im Garten, also so ein bisschen Schutz, Windschutz ist schon gut. Und er braucht, obwohl wir ihn ja so aus der mediterranen Küche kennen, er braucht einen doch eher nährstoffreichen Boden voller Humus. Also eher mit Pflanzerde aufpeppen als mit der Kräutererde, mit der sandigen Kräutererde aufpeppen. Und ja, man kann ihn natürlich selber auch aussehen, ganz klar. Und das ist genau der Punkt, der bei mir immer nicht klappt. Aber vielleicht versorge ich ihn auch nicht mit genug Wasser. Das kann natürlich auch sein, weil dann bin ich mal ein Wochenende weg und dann ist halt schwierig.
Ich habe auch das Gefühl, man kann es ihm nicht recht machen. Man kann es ihm einfach nicht recht machen. Wenn ich ihn in die Sonne stelle, dann wird er spröde, dann wird er wirklich, dann wird er halt wirklich trocken. Ganz, ganz schnell. Ich komme mit dem Gießen nicht mit mehr hinterher. Wenn ich zu viel gieße, dann schimmelt die Erde. Also ich spreche jetzt gerade von diesem Supermarkt. Basiliki. Und wenn ich das auch, ich habe es auch schon einmal ausgesät auf meinem Balkon. Dann gab es da so ganz, ganz kleine Pflänzchen, die nach 2 Wochen dann wieder eingegangen sind.
Ja, da kann auch vielleicht die Trauermücke dran schuld sein. Die fressen ja gerne solche saftigen, jungen Wurzeln an.
Wahrscheinlich war auch die wieder mit dabei, ja.
Das ist es auch. Und wenn du natürlich den Basilikum aus dem Supermarkt holst, gerade so in den Wintermonaten, aber eigentlich auch im Sommer, der kommt aus dem geschützten Gewächshausanbau. Der steht dann vielleicht eine Woche oder so im Supermarkt und ist also überhaupt keine UV-Strahlung gewöhnt. Das ist so, als würdest du aus dem tiefsten Winter in die knalle Sonne gehen, ohne Sonnenschutz. Dann siehst du auch ein bisschen faltiger und ein bisschen trockener aus. Also wenn du diesen frisch gekauften Basilikum gleich in die Sonne stellst, dann kriegt er einen Sonnenbrand. Dann trocknen die Blätter tatsächlich ein. Also erstmal im Schatten ein bisschen an die Sonne gewöhnen.
Ach ja, also der Basilikum ist wirklich eigentlich eher eine Mimose, kann man so sagen.
Genau, das kann man so sagen. Der ist ja auch nur einjährig. Also die mediterranen Kräuter, die sind ja fast alle mehrjährig. Also es sind Stauden bis hin zu Gehölzen, also Rosmarin, Salbei, das sind kleine Sträucher sozusagen. Und ich muss sagen, ich liebe alles, was mehrjährig ist. Da muss ich nicht immer wieder nachpflanzen und nachsäen.
Auf jeden Fall. Das finde ich auch viel, viel besser. Ich meine, ich liebe Basilikum. Ich mag Basilikum so gerne, dass es wirklich nicht lange dauert und er ist komplett abgefressen, habe ich gerade eben schon mal erwähnt, wenn ich mir einen aus dem Supermarkt geholt habe. Aber Wir werden, glaube ich, keine guten Freunde mehr.
Wir probieren das aber beide dieses Jahr mal.
Ja, okay, wir versuchen es nochmal.
Und sprechen nochmal drüber.
Alles klar, so machen wir das. Sabine, wann kann ich denn da eigentlich meine Ernte dann einfahren, meine Kräuterernte?
Ja, im Grunde genommen, sobald die Pflanzen sichtbar angewachsen sind und schon die ersten neuen Blättchen gebildet haben. Also ein paar mehr als nur 2, 3 neue Blättchen, ist klar. Aber dann kannst du schon ernten. Und zwar das beste Aroma ist bei allen Kräutern vor der Blüte zu erwarten.
Das habe ich auch so beobachtet, ja.
Genau.
Dass es dann doch ein bisschen aromatischer ist.
Genau. Außer natürlich, du willst die Blüten essen. Dann, ne, logisch, dann blühen lassen. So Kapuzinerkresse zum Beispiel, die können richtig scharf sein.
Mhm. Lecker. Und ja. Die sehen toll aus. Also für jedes Gericht Kapuzinerkresse, Blüten, perfekt.
Ja, wunderbar. Ne? Oder Borretsch. Ich liebe ja auch die Borretschblüten, diese blauen Sterne.
Ah ja, habe ich auch schon mal gesehen.
Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil die Hummeln die auch wahnsinnig lieben. Aber so ein paar muss ich auch immer in Salatstreuseln zum Beispiel.
Dann vielleicht ein paar mehr Pflanzen, dann haben alle was davon.
Ja, genau. Der beste Zeitpunkt ist tatsächlich auch mittags oder später Vormittag. Das Wichtigste daran ist, dass die Blätter trocken sind. Vor allen Dingen, wenn du sie haltbar machen willst, selber trocknen willst, dann solltest du sie trocken ernten. Und am Nachmittag ist auch schon wieder ein Teil des Aromas, hat sich dann schon wieder verflüchtigt. Also vormittag bis zum Mittag ist eine gute Möglichkeit. Und dann kannst du mit einem Messer oder auch mit einer kleinen Schere, kannst du einfach die Zweige oder auch die Triebspitzen, je nachdem, abschneiden. Es ist besser, ganze Triebspitzen oder Triebe abzunehmen, als nur einzelne Blätter wegzupflücken. Das macht einfach zu viele Wunden.
Ah ja.
Also lieber nur so einen ganzen Trieb Thymian wegnehmen und den dann abrebeln. Dann hast du möglichst wenig Wunden an der Pflanze verursacht.
Und wenn ich dabei mal ein bisschen zu viel abschneide, kann ich das ja dann auch eigentlich einfrieren, ne? Ist
genau.
Auch nochmal eine Möglichkeit.
Genau, kannst du gut einfrieren oder eben auch trocknen. Das kannst du gut machen. Also am besten ist natürlich, wenn du immer nur so viel abschneidest, wie du brauchst.
Na klar.
Und auch nicht so viel abschneidest, weil jetzt gerade die Sommerparty ist und du willst ganz viel Rosmarin, Gemüse grillen und brauchst da ganz viel. Also es sollte schon immer noch eine ganze Menge Blatt an der Pflanze sein, damit sie nicht eingehen sollte. Wenn du trocknen willst, das ist am besten so im Juni, Juli, also im Sommer, wenn auch richtig Aromabildung schon eingesetzt hat. So im April, Mai, da ist schon Wachstum da, aber das mit dem Aroma, gerade bei den mediterranen Kräutern, das kommt erst im Sommer so richtig. Und zum Trocknen kannst du einfach ganze Triebe abschneiden und dann irgendwo dunkel oder eher dunkel aufhängen und dann trocknen die so vor sich hin. Ist gar nicht so schwer.
Das gilt ja eigentlich auch für Wildkräuter, oder?
Ja, klar.
Wenn ich jetzt irgendwie so eine Brennnessel oder so ernten möchte, dann ist die ja auch am aromatischsten dann in diesen, ich glaube, Hundstage nennt man die. An den Hundstagen, an den heißesten Tagen im August, da hat man früher, glaube ich, solche Kräuter geerntet. Habe ich mal irgendwo gelesen.
Ehrlich?
Ja.
An den Hundstagen? Ja, das kann gut sein. Also auf jeden Fall, das merkt man ja selber auch. Also da braucht man ja nur mal mit der Hand so ganz leicht drüber zu streichen und dann strömt das Aroma ja nur so, wenn es so heiß ist.
Ja. Das klingt ja eigentlich auch alles machbar und gar nicht mal so schwer, oder?
Nee, genau. Also Kräuter, finde ich, sind ziemlich harmlos und auch für Anfänger sehr gut geeignet.
Nun sind Kräuter ja sehr aromatisch und haben mit ihren ätherischen Ölen vielleicht so einen kleinen Abwehrmechanismus gegenüber Schädlingen. Aber die können sich auch Schädlinge einfangen, oder?
Ja. Definitiv. Also da können auch Blattläuse zum Beispiel, weiße Fliegen auch, können auftreten. Die kommen natürlich vor allen Dingen, wenn die Pflanzen gestresst sind. Aber selbst wenn du eigentlich alles richtig gemacht hast, trotzdem können die sich einfinden. Das gehört einfach zur Natur dazu. Das ist so ganz normal. Und wenn du einen naturgemäßen Garten hast, dann hast du ja auch die Marienkäfer da, die sich dann schon kümmern. Also in der Regel musst du nichts machen, aber wenn es doch zu viel wird und es dann ja auch doof ist, du willst was ernten und dann in den Salat schmeißen und hast da dann auch die Blattläuse.
Die Fleischeinlage.
Nicht so schön. dann kannst du auch was dagegen tun, entweder mit Florfliegenlarven, die bieten wir ja auch an als nützliche Insekten, die du bestellen kannst, oder wenn du was einsprühen möchtest, dann kannst du gut unseren Neudosan neu Blattlaus frei nehmen. Das ist ein biologisches Mittel, ist auch für den ökologischen Landbau zugelassen Und damit kannst du sehr viele Schädlinge an Kräutern und auch an Gemüse eben in Schach halten.
Ist das das, was du mir mal mitgebracht hattest?
Ich glaube, ja.
Das hat wunderbar funktioniert. Vielen Dank.
Sehr schön, sehr gerne. Schont natürlich auch die Bienen und du musst auch keine Wartezeit einhalten. Du kannst es sprühen und sofort essen. Ich würde trotzdem ein paar Tage warten, weil es eventuell, wenn du eine ganz sensible Zunge hast, dann verändert sich vielleicht ein bisschen der Geschmack. Also 2-3 Tage warten würde ich trotzdem, einfach nur wegen des Aromas.
Und vielleicht nochmal abspülen. Vorm Verzehr.
Kann man auch machen.
Sabine, jetzt gibt es ja auch noch so ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze anordnen kann, wie man das schön machen kann, dass es im Garten auch was fürs Auge, nicht nur für die Nase und für den Mund ist, sondern auch fürs Auge ist. Da sprechen wir dann vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber, ne?
Genau, die Kräuterspirale, das Radbeet und so weiter. Also da gibt es wirklich viel und das sprengt einfach den Rahmen. Wir treffen uns nochmal und quatschen über die Form des Kräuterbeetes sehr gerne.
Auf jeden Fall, das machen wir, Sabine. Das war jetzt wieder ganz, ganz viel Input und wir haben ja auch immer mal so kleine private Themen mit eingeworfen. Hast du denn 3 konkrete Tipps, an die man sich halten kann, wenn man Kräuter anpflanzen möchte?
Natürlich, habe ich mitgebracht.
Also,
die Kräuter mit ähnlichen Ansprüchen zusammenpflanzen, also die mediterranen Pflanzen zusammen und dann die man eher so aus der grünen Soße oder aus der deutschen Küche kennt, die können auch zusammengepflanzt werden. Dann regelmäßig gießen, in der Wachstumszeit dann auch düngen mit dem Gießen und beim Ernten nicht nur die Blätter, sondern immer auch den Stiel, den ganzen Stiel abschneiden. Und das ist dann eigentlich schon Tipp 4, aber das möchte ich nochmal erwähnen, immer auch ein paar Zweige zum Blühen kommen lassen, damit die Insekten auch was von den Kräutern haben.
Den Tipp nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal auf, auch wenn es der 4. von 3 ultimativen Tipps ist. Na. Sabine, vielen, vielen Dank. Wenn ich jetzt noch Fragen zu dem Thema oder zu anderen Themen habe, wie erreiche ich denn dich oder die ExpertInnen von der Firma Neudorf?
Ja, sehr gerne. Könnt ihr mir eine direkte E-Mail schicken. Ich packe meine E-Mail-Adresse wie immer in die Shownotes. Ihr könnt aber auch euch im Forum auf neudorf.de tummeln. Da sind meine Beraterkolleginnen dabei und beantworten diese und andere Fragen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne über Facebook und Insta Direktnachrichten schicken.
Das machen wir, auf jeden Fall. Vielen Dank, Sabine, für deinen Input.
Sehr gerne, Katharina.
Ich freue mich jetzt schon auf die Kräutersaison.
Euch auch, genau, lecker.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.